Ich möchte kurz für die Predigt beten. Großer Gott, du bist herrlich, du hast Worte des ewigen Lebens. Wer bin ich, dass ich hier vorne stehen darf und von deinen Worten reden kann? Vater, ich möchte dich bitten, dass du durch mich sprichst, dass es deine Worte sind und dass du mich einfach rausnimmst. Sprich du zu jedem Einzelnen hier, du persönlich zu dem Herzen von jedem Einzelnen. Amen. Ja, willkommen zu einer weiteren Predigt aus der Jakobus-Reihe. Und ich hoffe, es geht euch so wie mir. Ich habe festgestellt, ich finde diesen Brief faszinierend. Ich meine, diese Predigtserie geht jetzt schon fast 3 Monate, glaube ich. Und trotzdem ist es so, dieser Brief, der steckt voll Abwechslung. Wenn ich persönlich einen Brief schreibe, dann gibt es wahrscheinlich ein dominierendes Thema. Das ist das, was mir auf dem Herzen liegt und das siehst du dann wahrscheinlich am Anfang bis zum Ende, ja? Bei Jakobus habe ich den Eindruck, der geht von einem für uns top aktuellen Thema zum nächsten. Und das ist wirklich Wahnsinn. Jede Predigt, die ich hier gehört habe, war anders, war individuell, war erfrischend, war abwechslungsreich. Und finde ich toll. Und wenn man aus so einem Buch predigt, in so einer Predigtserie, hat es noch einen weiteren großen Vorteil. Und zwar den Vorteil, dass dann manchmal Themen drankommen, über die man sonst nicht so viel spricht oder predigt. Weil jede Gemeinde hat ja so ihre Tendenzen, wo sie Schwerpunkte setzt, ne? Und ich fürchte, auch wir als Gemeinde sind davon nicht frei. So kann es dann also kommen, dass sich die Schwerpunkte, die die Gemeinde setzt, nicht immer 100% mit den Schwerpunkten übereinstimmen, die Jesus setzt. So, eine Predigtserie wie die hier über Jakobus kann da durchaus ein bisschen Abhilfe schaffen. Was fällt euch spontan ein? Was waren die Hauptthemen der Predigten von Jesus? Das Reich Gottes, ja. Das Reich Gottes, auf jeden Fall. Was mir spontan eingefallen ist, und nagel mich nicht drauf fest, ne, ist Liebe, Landwirtschaft und Geld. Das waren so 3 Themen, die haben sich durch alle Predigten durchgezogen, habe ich so den Eindruck. Liebe, Landwirtschaft und Geld. Sicherlich, man kann das auch anders lesen, dann fallen einem andere Themen auf, die sich wie ein roter Faden durch seine Predigten durchziehen. Genau, aber das ist das, was für mich so ein bisschen heraussticht. Und interessant ist vor allen Dingen das Thema Geld. Was glaubt ihr, welches Wort kommt in den Evangelien öfters vor, in den Evangelien? Liebe, das Wort Liebe oder das Wort Geld? Wenn ich schon so frage, ne? Also ich habe die Luther 2017 genommen und tatsächlich gewinnt das Wort Geld mit 16-13. Okay, aber ich meine, das Wort Liebe wird ja oft nicht in der Form Liebe benutzt, sondern oft heißt es ja geliebt oder liebt oder liebevoll. Also habe ich geguckt, wie oft kommt das Wort Liebe als Teilwort vor? Und dann haben wir und das Wort Geld als Teilwort und dann gewinnt Liebe mit 44-26. Ist die Welt wieder in Ordnung, ne? Und dann habe ich so gedacht, halt, Moment, Jesus benutzt das Wort Geld ja meistens gar nicht. Was sagt er meistens? Er sagt ganz oft Silberling. Silberling, zumindest in der Luther 17. Oder Silber oder Münze oder Gold. Und wenn wir diese Wörter auch berücksichtigen, dann liegt der Mammon, und das Wort habe ich tatsächlich vergessen mitzuzählen, mit 54-44 vorne. Naja. Also, was sehen wir daran? Jesus spricht viel über Geld. Und dabei war ihm Geld gar nicht wichtig. Also wir sehen uns sein Leben an und es zieht sich wie ein roter Faden, auch das zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben. Geld war ihm persönlich überhaupt nicht wichtig. Aber es war den Leuten um ihn herum sehr wichtig. Und deshalb hat er da viel drüber gesprochen. Ich habe den Eindruck, Geld ist heute nicht viel weniger wichtig als früher. Vielleicht in unserer Gesellschaft sogar mehr als damals. Und dank Jakobus werden wir uns heute also dieses Thema vornehmen. Ich habe mal nachgesehen, wie viele Predigten hatten wir dieses Jahr zum Thema Geld? Zumindest, wenn man sich den Titel ansieht. Und wir sind ja schon im November, das heißt, wir hatten schon einige Predigten dieses Jahr. Ich habe eine einzige Predigt gefunden, die dieses Jahr ums Thema Geld ging, zumindest dem Titel nach. Das war reicher Jesus, armer Jesus, am 8.9. von Joni und Richard beim Teen-Gottesdienst. Und wie sind die beiden auf dieses Thema gekommen? Es war Jakobus 1. Ihr seht, dank Jakobus wird's heute persönlich. Es geht ans Eingemachte. Wir gehen dahin, wo es wirklich weh tut. Lasst uns über Geld reden. Kurze Umfrage. Wer von euch würde sagen, wer von euch fühlt sich reich? Das ist eine ganze Menge. Dann kommen wir zum heutigen Predigttext. Schlagt bitte auf Jakobus 5. Wir lesen Vers 1 bis 6. Ich weiß, ich bin gemein. Jakobus 5, Verse 1 bis 6. Luther überschreibt das mit der Überschrift "Das Gericht über die Reichen". Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit. Und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet und er hat euch nicht widerstanden. Das ist der Predigtext für heute. Okay, nochmal. Wer von euch fühlt sich reich? Mein erster Punkt ist, ob arm oder reich, sei Gott gefällig. Über wen spricht Jakobus hier eigentlich? Weil eine große Gefahr von Predigten ist die, dass man eine Bibelstelle aus dem Kontext reißt und dann falsch wiedergibt. Und gerade wenn in der Bibelstelle Elend und Verderben vorhergesagt werden, dann ist es wichtig, dass wir wirklich genau hinsehen, weil wir wollen nicht an einer Stelle richten, an der Gott es nicht tut. Ihr Reichen, weint über das Elend, das über euch kommen wird, heißt es. Wer sind die Reichen, von denen hier die Rede ist? Die erste Frage, die sich uns stellt, ist natürlich, sind wirklich alle Reichen der Verdammung geweiht? Man könnte die Bibelstelle so verstehen. Und es fällt mir auch sofort die Bibelstelle ein, in der Jesus sagt, in Markus 10, Vers 25, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Aber wenn das so wäre, dass hier alle Reichen pauschal gemeint sind, was ist dann mit den reichen Männern und Frauen des Alten Testaments? Ich meine, wäre es nicht unfair von Gott, wenn er Abraham mit so viel Wohlstand segnet und hinterher kommen die Reichen nicht in den Himmel? Was ist mit Noah? Was ist mit Hiob? Was ist mit David? Aber auch im Neuen Testament, auch da gab es reiche Männer und Frauen, die explizit lobend erwähnt werden. Cornelius, Josef von Arimathäa oder Lydia, die reiche Purpurhändlerin, die mit ihrem großen Vermögen mitgeholfen hat, die Gemeinde im Nahen Osten aufzubauen, in Griechenland und in Kleinasien. Spricht Jakobus hier über Lydia? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wir hier nur in zwei Kategorien denken, reich ist böse, arm ist gottgefällig, dann interpretieren wir den Text falsch. Ich glaube, aus Gottes Sicht gibt es eher vier Kategorien. Es gibt reich und böse, arm und gottgefällig. Es gibt aber auch arm und böse und reich und Gottgefälligkeit. Und wahrscheinlich ist Gott nur wichtig, bist du gottgefällig oder nicht. In diesem Text geht es jetzt aber exemplarisch um die Reichen und Bösen und denen werden die Armen und Gottgefälligen gegenübergestellt. Was nicht bedeutet, dass es die anderen nicht gibt. Was bedeutet es eigentlich, arm zu sein oder reich zu sein, wenn wir uns zurückversetzen in die Zeit von Jakobus? In Vers 4 sagt Jakobus: Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit. Und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaut. Und das ist, was da gerade passiert, was er da beschreibt, ist eine total krasse Sache. Er spricht über eine Realität der damaligen Zeit. Diesen Gedanken von Gleichheit und Brüderlichkeit, den das Christentum in unserer Gesellschaft so geprägt hat, dass wir instinktiv denken, der Arme hat die gleichen Rechte, der hat den gleichen Wert wie der Reiche, der tief verwurzelt ist in unserer Gesellschaft, den gab es damals gar nicht. Das Römische Reich war eher so wie das indische Kastensystem heute. Es gab eine kleine Minderheit an römischen Staatsbürgern und die hatten Bürgerrechte. Alle anderen mussten sehen, wo sie bleiben. Auf der einen Seite gab es extreme Großgrundbesitzer, extrem reiche Großgrundbesitzer, denen hat alles gehört. Und auf der anderen Seite das Phänomen der Tagelöhner. Da komme ich gleich noch dazu. In Rom lebten zur Zeit von Jesus schätzungsweise 1 Million Menschen, das ist ziemlich viel. Und man hat natürlich Rom studiert und so, und wo haben die Menschen damals gelebt, und man hat sich die alten Grundrisse angeschaut und man hat festgestellt, es gab ungefähr 40.000 Mietskasernen, in denen sich die Menschen gedrängt haben, manchmal mehrere Familien ein Zimmer geteilt haben, und auf der anderen Seite gab es 1.797 Einfamilienhäuser, die oft palastähnlich waren. Das war, wie das Verhältnis von arm zu reich in Rom war. Du hattest 1 Million Menschen und du hattest 1.797 Einfamilienhäuser und der Rest hat sich entweder auf der Straße, unter den Brücken oder in Mietshäusern verteilt. Was war ein Tagelöhner zur Zeit von Jesus? Eigentlich war das jemand, der arbeitslos war, wenn wir das übersetzen auf unsere heutige Zeit. Nun, du kannst dir aber nicht erlauben, als Arbeitsloser zu Hause sitzen zu bleiben, weil sonst hast du nichts zu essen. Das heißt, du musstest jeden Tag zusehen, wie du über die Runden kommst. Es gibt die Geschichte in Matthäus 20, in der Jesus die Geschichte vom, also Jesus erzählt dieses Gleichnis vom von den Arbeitern im Weinberg. Wir gehen da nicht hin jetzt, aber das zeigt, wie was ein Tagelöhner damals war. Also die Geschichte handelt davon, dass ein reicher Weinbauer von morgens ab der ersten Stunde, also ab dem Sonnenaufgang 6 Uhr, bis abends zur 11. Stunde, also dann 17 Uhr, kurz vom Sonnenuntergang, immer wieder auf den Marktplatz geht und Leute anwirbt, die da rumstehen und Arbeit suchen. So, das heißt, was ist mit denen passiert, die keine Arbeit gefunden haben? Die standen den ganzen Tag auf dem Marktplatz, haben nichts gefunden, die sind nach Hause gegangen, haben ihre Familie angeguckt und haben gesagt, tut mir leid, heute habe ich nichts mitgebracht. Das war damals Armut. Und die Arbeit gefunden haben, die haben von 6 bis 18 Uhr, vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang durchgehend gearbeitet. Und das jeden Tag. Das war kein Zuckerschlecken. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaut. Jetzt stell dir das mal vor, du hast 12 Stunden lang gearbeitet, deinen Rücken krumm gemacht und dann kriegst du kein Geld. Was wirst du tun? Zu wem gehst du und beschwerst dich? Wenn du damals ein Tagelöhner warst, dann bist du nach Hause gegangen. Es gab keinen, der sich dafür interessiert hat. Du hattest keine Rechte. Der Mann, der auf seinem Geld saß, der konnte machen, was er wollte. Keiner hat ihn zur Rechenschaft gezogen. Wo sind sie also hingegangen? Sie sind zu Gott gegangen. Für Jakobus war das hier eine Realität, die hat er erlebt. Wer war Jakobus? Jakobus war der Sohn eines Zimmermanns. Er war der Bruder von Jesus. Und wir haben den Eindruck, Jesus ist sehr relaxed, wenn es darum geht, kein Geld zu haben. Das scheint ihn überhaupt nicht zu stören. Das heißt nicht, dass es Jakobus genauso ging. Wie hat Jakobus sich gefühlt, wenn sein Vater nach Hause gekommen ist und gesagt hat, heute gibt's nichts? Und das war mit Sicherheit der Fall. Ich stelle nochmal die Frage, Wer von uns ist reich? Ich habe darüber nachgedacht und ich habe festgestellt, Armut und Reichtum ist relativ. Wenn ich in Deutschland Hartz IV bekomme, und ich hatte mal circa 8 Monate, habe ich Hartz IV bekommen, dann bist du arm. Du hast keine Reserven, zumindest wenn du keine Reserven hast, wenn du es abpuffern kannst. Wenn du keine Reserven hast und nur Hartz IV bekommst, dann bist du ziemlich arm. Du lebst von der Hand in den Mund. Das ist am Ende des Monats mit Sicherheit nichts übrig. Aber wenn ich mich in meiner damaligen Zeit mit einem durchschnittlichen Römer vergleiche, dann denke ich so, ey, eigentlich war ich krass wohlhabend. Ich hatte eine eigene Wohnung, sogar mit einem eigenen Raum fürs stille Örtchen. Ich meine, erzähl das mal einem Römer, der da mit 2 Familien zusammen in einem Zimmer lebt, dass du ein Zimmer hast nur fürs stille Örtchen. Der guckt dich an und denkt so, was ist da los? Ich habe eine fantastische medizinische Versorgung gehabt. Hab sie immer noch. Wasser kommt aus dem Wasserhahn, Essen kommt bei mir aus dem Kühlschrank. Ich kann vielleicht nicht alles kaufen, was ich will, aber der Kühlschrank war nie leer. Ich hatte Grundrechte. Wenn mir jemand komisch gekommen ist, ja, dann wusste ich, es gibt da staatliche Stellen, an die kann ich mich wenden, die sorgen für mich. Ich hatte eine Heizung. Ich hatte ein kleines elektronisches Gerät, mit dem ich jeden meiner Freunde zu jeder Zeit erreichen konnte. Hatte ich in der Tasche stecken. Ich hatte an der Wand ein Gerät hängen, das mich 24 Stunden lang mit Unterhaltung versorgt hat. Ich hatte 3 Paar Schuhe im Schrank. Die konnte ich gar nicht alle gleichzeitig tragen. Ich habe jeden Tag frische Unterwäsche angezogen. Jetzt vergleich das mal mit einem Römer von damals. Was für ein Unterschied. Die Frage ist nicht, sind wir arm oder sind wir reich? Weil Armut und Reichtum ist immer relativ. Die Frage ist, die Frage kannst du, egal wer du bist, für dich selber immer mit Ja und Nein beantworten. Ja, du bist arm und ja, du bist reich. Es kommt nur darauf an, mit wem du dich vergleichst. Die Frage ist, wie gehen wir mit dem um, was wir haben? Egal, ob viel oder wenig. Sind wir Gott dankbar für das, was wir haben? Sind wir bereit, das, was wir besitzen, für ihn einzusetzen? Und damit komme ich zum zweiten Punkt, nämlich, was ist eigentlich ein gottgefälliges Herz beim Thema Reichtum? In Vers 2 sagt Jakobus im Kapitel 5, er sagt, euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrostet. Ich bin ja ein alter Chemiker. Ich habe sofort gedacht, wie kann denn Gold bitte schön verrosten? Ich meine, hast du schon mal eine Münze aus einem 2500 Jahre alten griechischen Schatz gesehen? Wie das blitzt und funkelt. Es ist ironisch. Nichts zerrinnt so schnell zwischen den Fingern wie Geld, aber nichts ist so beständig wie Gold. Hat Jakobus etwa kein echtes Gold gekannt? Ist die Bibel hier wissenschaftlich inkorrekt? Aber dann habe ich begriffen, ich habe mal wieder den wahren Punkt übersehen, den er hier macht. Wann verfault etwas? Wann werden Klamotten von Motten zerfressen? Wann rostet Metall? Wenn wir es nicht benutzen. Diese kurze Passage handelt von einem reichen Menschen, der auf seinem Geld sitzt und es lieber verfallen lässt, als dass er den Armen rechts und links neben ihm hilft damit. Und das ist ein böses Herz. Wenn du so viel hast, dass du gar nichts damit anfangen kannst und neben dir leidet jemand Mangel und du nicht auf die Idee kommst, ich könnte dem, der neben mir ist, etwas abgeben von dem, was ich eh nicht brauche. Und das darf nicht sein, wenn du ein Herz der Liebe hast und wenn du in der Nachfolge stehst. Und ein Schlüssel für den Umgang mit Geld, für den gottgefälligen Umgang mit Geld ist, wie gehst du ran? Mit dem Herz eines Besitzers oder mit dem Herz eines Verwalters? Wie gehst du an das Geld, was du hast, oder an den Besitz, den du hast, heran? Hast du das Herz von einem Besitzer oder hast du das Herz von einem Verwalter? Weil alles, was wir haben, alles, was wir besitzen, alles, was wir auf dieser Welt irgendwie haben, ist ein Geschenk von Gott. Wer hat diesen Körper für mich gemacht? Gott hat ihn gemacht. Psalm 139, Vers 13. Ich lese jetzt ein paar Stellen vor. Ihr braucht ihn nicht nachschlagen. Lass es einfach auf euch wirken. Da heißt es, du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Wer hat mir dieses Gehirn gegeben, das ich dazu benutzen kann, um ein Einkommen zu verdienen? Weil, machen wir uns nicht vor, ich bin jetzt nicht besonders groß und stark. Ich bin auf mein Gehirn angewiesen. Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Von wem habe ich meine Frau? Ein Geschenk Gottes. Sprüche 18, Vers 22. Wer eine Frau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und Wohlgefallen erlangt vom Herrn. Wem verdanke ich meine Kinder? Gott. Psalm 127, Vers 3. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Wem verdanke ich, dass ich eine schöne Wohnung habe, genug zu essen, mit einem Auto, dass ich mir Urlaub leisten kann? Gott. 1. Chronik 29, Vers 12. Reichtum und Ehre kommt von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand stehen Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jemanden groß und stark zu machen. Ich glaube, jeder Christ versteht, das Zeug, was wir haben, das ist alles ein Geschenk von Gott. Aber wie gehen wir damit um? Behandeln wir es jetzt als unseren Besitz oder sehen wir uns als Verwalter? Der Besitzer handelt nach dem Motto, ich gehöre nicht Gott, ich gehöre mir. Nichts, was ich habe, gehört Gott. Es gehört mir. Das, was ich habe, das habe ich alles verdient. Schließlich arbeite ich hart dafür. Und deshalb bin ich mit dem, was ich habe, auch nur mir selbst gegenüber verantwortlich. Und was? Ich soll den Zehnt von meinem Einkommen geben? Das ist aber ganz schön viel. Der Verwalter handelt nach dem Motto, ich gehöre dem Herrn. Alles, was ich habe, gehört dem Herrn. Alles, was ich habe, ist ein Geschenk. Aber ich bin Gott als sein Verwalter Rechenschaft schuldig dafür, was ich mit seinem Besitz mache. Und was? Ich darf 90% von dem Ganzen behalten? Das ist aber viel. Wie sieht's mit dir aus? Bist du Besitzer oder bist du Verwalter? Ist das, was du hast, dein Besitz? Oder fragst du danach, wie Gott möchte, dass du das, was er dir gibt, für ihn einsetzt? Und ich habe den Eindruck, wenn ich mich anschaue, ich bin manchmal das eine und manchmal bin ich das andere. Manchmal verstehe ich mehr, bin ich mir dessen mehr bewusst, dass alles, was ich habe, nur ein Geschenk ist. Und manchmal verhalte ich mich, als wäre ich der Besitzer und alles würde mir gehören. Und ich bin der Einzige, der darüber entscheiden kann, was ich damit mache. Und ich glaube, wie das so ist, im Leben eines normalen Christes, ich habe viel Wachstumspotenzial in dem Bereich. Ich glaube, wir als Gemeinde, wir haben viel Wachstumspotenzial. Im Bereich darum, wie gehen wir mit dem, was wir besitzen, um? Verwalter oder Besitzer? Warum glaube ich das? Ich habe den Eindruck, wir springen ein bisschen nur so hoch, wie wir müssen. Lass uns mal Lukas 21 lesen, Verse 1 bis 4. Das Jesus-Herz zum Thema Geld, das ist die Stelle. Man kann sie nicht oft genug lesen. Das erwarte ich auch. Ich mache nicht Bibelstellen, wie nennt man das? Bibelstellen, Schauer? Nee. Sondern hier warte ich mal. Lukas 21, Verse 1 bis 4. Jesus, ja, es geht um Jesus. Er blickte aber auf und sah, wie die Reichen ihre Gaben in den Gotteskasten einlegten. Er sah aber eine arme Witwe, die legte dort 2 Schärflein ein. Und er sagte, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr als sie alle eingelegt. Denn diese haben etwas von ihrem Überfluss zu den Gaben eingelegt. Sie aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie zum Leben hatte. Das ist krass. Aber das zeigt uns auch, was Gottes Sicht auf die Dinge ist. Wenn wir geben, dann schaut er auf unser Herz. Er schaut nicht auf den Betrag. Es ist ihm weder wichtig, wie hoch gerade unser Bankkontoauszug ist und ob da viel Geld drauf liegt oder wenig Geld drauf liegt. Es ist ihm auch nicht der absolute Betrag wichtig von dem, was wir geben, sondern was ihm wichtig ist, ist, was ist unser Herz, wenn wir ihm geben? Und wenn wir ihm geben und es uns dabei wehtut, aber wir geben es für Gott, dann ehrt er uns. Jesus hat auch selten eine einzelne Person herausgehoben und hat sie vor allen anderen Menschen geehrt. Diese alte Witwe, die hat er herausgehoben, die hat er geehrt. Ich weiß, dass wir bei uns in der Berliner Gemeinde Christi einige ausgesprochen großzügige Geschwister haben und nicht alle von denen haben viel Geld. Wir haben eine ganze Reihe großzügiger Geschwister, die selber nicht viel Geld haben. Und Gott wird sie dafür belohnen. Und wir als Gemeinde sind finanziell einigermaßen unabhängig. Wir haben gerade eine Missionskollekte gegeben. Ich weiß nicht, wie viel rausgekommen sind, aber der letzte Zwischenstand, den ich gehört hatte, das war wirklich eine ordentliche Summe. Und wie viel Kollekte in der Berliner Gemeinde reinkommt, wenn du Mitglied bist, kannst du das im Mitgliederbereich jederzeit einsehen. Da steht die Übersicht dessen, was an Kollekte reingekommen ist im letzten Jahr. Kann jeder einsehen. Und jetzt bin ich mal hingegangen und ihr müsst mir das verzeihen. Ich habe lange in einem Controlling einer Firma gearbeitet und habe Finanzauswertung gemacht. Und da kommt man dann irgendwie nicht mehr raus. Ich bin mal hingegangen und ich habe mal das, was da an Summe gegeben würde, in Verhältnis gesetzt mit der Anzahl der Mitarbeiter. Dann habe ich einfach mal angenommen, jeder würde 10% von seinem Netto geben. Und dann habe ich mal geguckt, wo liegen wir denn, wenn das unser Nettoeinkommen wäre, wo würden wir denn dann im internationalen Vergleich liegen? Und ich muss sagen, der durchschnittliche Portugiese hat scheinbar mehr Geld in der Tasche. Und das ist ein bisschen schief, weil bei den Portugiesen sind noch die Kinder mit drin und ich habe ja nur getaufte Mitglieder der Gemeinde gezählt. Also irgendwie habe ich den Eindruck, da ist noch ein bisschen Steigerungspotenzial drin. Dann habe ich mal ein bisschen weitergedacht. Jetzt stellt euch mal vor, es würde tatsächlich, nicht jeder kann übrigens 10% von seinem Netto geben, ne? Da komme ich später nochmal dazu. Also wenn man auf Hartz IV ist, Alter, das ist ein Riesenunterschied, 10% von deinem Netto zu geben, wenn du auf Hartz IV bist, im Vergleich zu, wenn du einen durchschnittlichen Job hast in Berlin. Aber egal, bleibt mal bei mir hier, einfach bei diesem Gedankenspiel. Ich habe so überlegt, wenn jeder 10% von seinem Netto geben würde, was für eine Summe käme dann da rein? Und stellt euch vor, wir könnten eine zweite Gemeinde wie die Berliner Gemeinde vollkommen finanzieren aus unseren eigenen Mitteln. Wir könnten spontan 2 Missionsteams auf die Reise senden und hätten überhaupt keine finanziellen Probleme, das zu stemmen. Stattdessen erhalten wir im nächsten Jahr wieder einen Missionszuschuss von der EMS für die Mission an unserem Campus. Habe ich gerade von Basti erhalten, dass die European Mission Society uns das genehmigt hat. Was toll ist. Aber es fühlt sich komisch an, oder? Und wenn wir die Besitzer von unserem Geld sind, ich meine, ganz ehrlich, schaut euch die Summen an. Es wird viel Geld gegeben. Wenn wir die Besitzer von unserem Geld sind, dann sage ich, wow, es wird viel Geld gegeben in dieser Gemeinde. Aber wenn wir Verwalter sind und das Gottes Geld ist, dann glaube ich, können wir als Berliner Gemeinde Christi noch wachsen. Ich habe, seit ich in der Gemeinde bin, immer versucht, meinen Zehnt zu geben, egal ob als Student oder als Berufstätiger. Mal habe ich von meinem Netto gegeben, mal habe ich von meinem Brutto gegeben, weil ich gedacht habe, wow, Gott, du segnest mich so sehr. In den 8 Monaten, in denen ich von Hartz IV leben musste, da war es weniger als der Zehnt. Weil es ging einfach nicht. Wenn du 50 Euro hast am Ende des Monats nach Abzug der fixen Kosten und das schon fast der Zehnt ist, ja, du musst ja Miete bezahlen, du musst ja, keine Ahnung, ich hatte auch eine Versicherung, die konnte ich nicht einfach kündigen und solche Dinge. Manchmal geht es einfach nicht, aber ich habe trotzdem was gegeben. Ich wollte was geben. Und ich glaube, wenn du finanziell eine Engpasssituation hast, es ist wichtig für dein Herz, dass auch du was gibst. Und es müssen da nicht 10% sein. Aber es macht in deinem Herzen einen Unterschied, ob du was gibst oder nicht. Und Gott wird es segnen. Und Gott hat mich 8 Monate lang da hängen lassen und ich habe Schulden gemacht in der Zeit. Und ich habe trotzdem gegeben und ich war trotzdem dankbar. Und dann hat er mir auf einmal einen Job gegeben, nur für eine kurze Zeit. Aber in dem habe ich so viel Geld verdient, dass ich alle Schulden, die ich aufgebaut habe, und ich meine, ich habe in der Zwischenzeit noch eine Hochzeit gefeiert, alle Schulden, die ich in der Zwischenzeit aufgebaut habe, loswerden konnte und dann war der Job vorbei und dann habe ich einen normalen Beruf bekommen. Aber das heißt, ich hatte ein paar Monate lang hatte ich einen Beruf, wo ich gedacht habe, das ist der Wahnsinn, was ist hier los? Es hat gereicht, um die Schulden abzutragen. Und danach war es vorbei und danach hatte ich einen normalen Beruf. Aber ich gucke zurück und ich denke, Gott kümmert sich um mich. Gott segnet mich, wenn ich ein gebendes Herz habe. Sprüche 3, Vers 9. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Und bedenkt, wenn du Verwalter bist, es geht nicht ums Geld. Es geht ums Herz. Aber trotzdem, wenn du dein Geld anschaust, das ist ein ziemlich guter Indikator für dein Herz. Ich komme zum dritten Punkt, zum letzten Punkt. Und der Punkt ist, geben macht glücklich. Warum will Gott denn überhaupt, dass wir geben? Ich meine, Gott ist doch allmächtig, oder? Ich meine, alles, ja, wir haben ja gerade gesagt, alles, was wir haben, hat er uns gegeben. Warum will er denn was zurückhaben? Ich meine, Geld ist doch für Gott kein Thema. Warum lässt er überhaupt zu, dass Geben eine Rolle spielt? Und die Antwort darauf ist, wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Es ist nicht, dass Gott es braucht, dass wir was geben. Wir brauchen es, dass wir was geben. Geben macht glücklich. Sprüche 11, Vers 25. Die Bibel ist voll von solchen Sprüchen. Wer reichlich gibt, wird gelabt. Und wer reichlich tränkt, der wird auch getränkt werden. Du und ich, wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Wir tragen gleichsam sein Herz in unserer Brust. Und es gibt so viele Attribute, die Gott beschreiben. Gott ist der Gerechte. Gott ist der die Gedemütigten und die Zerschlagenen erquickt. Gott ist die Liebe. Aber es gibt ein Attribut, was relativ wenig genannt wird und doch zu ihm passt, wie zu keinem anderen. Gott, der Großzügige. Mach mal eine Liste der Dinge, die Gott dir geschenkt hat in deinem Leben. Da wird ein Buch daraus. Du brauchst noch nicht mal kreativ sein und es wird ein Buch daraus werden. Das fängt schon am Anfang an. Gott hat die Erde geschaffen. Warum? Damit wir sie genießen können. Gott hat die Früchte, die Natur, die Tiere geschaffen, damit wir Freude dran haben. Gott hat die Sterne geschaffen. Wofür hat Gott eigentlich die Sterne geschaffen, frage ich mich manchmal. Dieses Riesenuniversum voll mit Sternen, nur damit wir hochschauen und denken so, wow, krass. Wie groß bist du, Gott? Danke Gott für diese Gemeinde. Du hast mir Brüdern und Schwestern gegeben, die in Freude sind in meinem Alltag, die mich geistlich tragen und die mich geistlich inspirieren. Das ist ein Geschenk von dir an mich. Danke, dass du Freundschaft erfunden hast, dass ich Freundschaften haben kann in dieser Gemeinde. Das Leben ist so viel schöner, wenn ich Leute an meiner Seite habe, die mit mir gehen. Danke für das Wunder am Kreuz. Du nimmst mich an. Im Vergleich zu dir bin ich ein unwürdiges Wesen. Und trotzdem nimmst du mich an. Als dein Kind. Das Wunder vom Kreuz. Danke für Umkehr. Dass ich immer zu dir zurückkommen kann. Selbst wenn ich den Eindruck habe, eigentlich habe ich es nicht mehr verdient. Trotzdem sagst du, bist du für mich da. Ich kann umkehren zu dir. Du machst deine Arme auf und du nimmst mich an. Und ich weiß, ich habe es nicht verdient. Danke Gott für die Hoffnung auf den Himmel. Wow. Gott ist großzügig und wir sind nach seinem Ebenbild erschaffen. Das heißt, auch wir sind großzügig im Grunde unseres Herzens. Und manchmal haben wir das begraben. Aber wir sind großzügig in unserem Herzen. Das ist, wer wir sind. Das ist unsere Bestimmung. Dafür sind wir gedacht, dafür sind wir gemacht. Und 1. Timotheus 6, Vers 10, da sehen wir, wie es uns schadet, wenn wir nicht großzügig sind. 1. Timotheus 6, Vers 10 steht, denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Wenn du großzügig bist, dann tut es dir gut. Wenn du geldgierig bist, machst du dir selbst viel Schmerzen. Zum Abschluss möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Ein Highlight meiner Woche ist der samstagmorgendliche Brötchenkauf mit Valentina. Früher habe ich gesagt, okay, wer will mitkommen? Ich habe keine Lust, morgens früh alleine rauszugehen und Brötchen zu kaufen. Kommt irgendeiner mit? Und irgendwann hat sich das aber so eingeschwungen, es kommt jedes Mal Valentina mit. Ich frage schon gar keinen anderen mehr. Und ein Highlight unseres Ausflugs, unseres Brötchenkaufs, ist der Bettler, der jeden Samstag im Rollstuhl vor dem Eingang sitzt. Und jeden Samstag sucht Valentina ihm im Edeka eine Tafel Schokolade aus, die sie ihm mitbringt. Und am Anfang war sie noch ein bisschen scheu. Sie ist hingegangen, hat sie mit die Hand gedrückt, hat sich rumgedreht und ist weggegangen. Aber inzwischen, ihr müsst euch die beiden anschauen. Sie drückt ihm die Tafel Schokolade in die Hand und er strahlt übers ganze Angesicht. Und sie strahlt übers ganze Angesicht. Da ist so viel Oxytocin, das da fließt, würde Mathis jetzt sagen. Über was? Über ein Geschenk im Wert von 1 Euro. Wenn wir nicht werden wie die Kinder. Warum gibt Gott uns so viel? Damit wir auch geben können. Denn das ist ein Geschenk. Gott macht das Herz weich. Geben macht das Herz froh. Ich kann mir vorstellen, dass es gibt sicherlich Studien, in denen belegt ist, dass jemand, der spendabel ist, länger lebt, seltener Krebs hat. Das kann gar nicht anders sein. Und das ist, worum es mir heute geht. Ich will euch nicht dazu antreiben, mehr Geld an die Gemeinde zu spenden. Ich will euch aufrufen, lasst uns freudige Geber sein. Lasst uns freudige Geber sein. Lasst uns Verwalter sein, auf die Gott stolz ist. Wir sind dazu bestimmt. Und wenn wir das tun, wird Gott sich durch uns mannigfaltig verherrlichen. Und vielleicht können wir ein Experiment machen. Vielleicht kann man sagen, wir gehen alle in uns. Wir schauen, was wir geben. Und wir denken drüber nach. Was gebe ich? Wie viel will ich geben als Verwalter? Und vielleicht schauen wir uns die Kollekte in einem Monat mal an. Und vielleicht hat die sich nicht verändert, weil wir sowieso schon geben, was wir können. Weil wir schon nach unserem Herzen geben. Amen. Aber vielleicht sehen wir auch, dass wir Budget haben, gemeinsam für Dinge zu träumen, die über unsere Gemeinde hinausgehen. Vielleicht stellen wir fest, wir haben die Möglichkeit, Dinge auch außerhalb unserer Gemeinde möglich zu machen. Einfach mal eine Idee von mir. Nimm das mal mit als Hausaufgabe. Denk mal drüber nach. Weil ich glaube, wir als Berliner Gemeinde, wir können ein Segen sein. Nicht nur bei uns und nicht nur in Berlin, sondern auch über Berlin hinaus. Und mach dir nichts vor. Gott braucht dein Geld nicht. Wenn du bisher nichts gegeben hast oder wenn du aus Gründen, die nachvollziehbar sind, nichts geben wirst, Gott ist nicht da auf dein Geld angewiesen. Gott ist so viel größer. Aber wenn wir uns mal anstrengen als Berliner Gemeinde und wenn wir uns mal zusammentun, ich glaube, wir können mit dem, was wir geben, einen Unterschied machen und Gott wird es segnen. Ich möchte schließen mit dem 2. Korinther 9, Verse 6 bis 8. Da sagt Paulus, ich meine aber dies. Ich warte, bis ihr aufgeschlagen habt. 2. Korinther 9, Vers 6 bis 8. Ich meine aber dies, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Wer aber sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Gott sei die Ehre.